Ja, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich möchte meinerseits Sie alle sehr herzlich grüßen und willkommen heißen. Ich schaue in einer Reihe mir vom letzten Jahr her noch vertrauter Gesichter. Ich schaue aber auch in einige Gesichter, die ich noch nicht gesehen habe. Deswegen, wie angekündigt, kurz ein paar Takte zu meiner Person. Ich bin 38, also Jahrgang 38, gebürtiger Mannheimer. Ich bin seit 53 Jahren glücklich verheiratet mit der besten Frau der Welt. Wir haben zwei Kinder. Unser Sohn ist Arzt in Hannover. Unsere Tochter Anushka, mit Rohan verheiratet, arbeitet seit 19 Jahren unter Straßenkindern und Straßenbanden im 4000 Meter hochgelegenen La Paz in Bolivien als Missionarin. Und wir haben 6 Enkelkinder. Ich war 25 Jahre lang Gemeindepfarrer in Schriesheim an der Badischen Bergstraße, bin dort nach 7 Pfarrersjahren zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen, bei einer Veranstaltung, die so ähnlich war wie die Veranstaltung jetzt. Also bei solchen Veranstaltungen kann viel passieren. Und ich war danach 25 Jahre lang als Evangelist und Seelsorger im Werk der Deutschen Zeltmission unterwegs und bin von Nord nach Süd, von Ost nach West gereist. Diese Zeit habe ich im Dezember vergangenen Jahres nach 25 Jahren beendet und bin jetzt als pensionierter badischer Pfarrer unterwegs, und zwar zugunsten der Missionsarbeit meiner Tochter und meines Schwiegersohns in Bolivien. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, Sie können mich alles fragen, jeweils im Anschluss an den offiziellen Schluss dieser Veranstaltungen. Ich beantworte alle Fragen, die ich beantworten will. Glauben alle an den gleichen Gott? In der bolivianischen Metropole La Paz gibt es einen der größten Märkte der Welt. Man läuft Stunde um Stunde bergauf und bergab, und wenn man den Rundgang müde abbricht, hat man erst einen kleinen Teil dieses Marktes gesehen. Kaufen kann man buchstäblich alles, wenn man genügend Geld hat. Man kann Fernseher und Bananen kaufen, Radios und Socken, Kühlschränke und Brot, Möbel und Arznei, Teppiche und Weintrauben, Gewürze und viel Okkultes, Alkohol und Schmuck, blutige Schafsköpfe und Handschuhe, Käse und Kitsch, Kunst und Popcorn. Auf diesem Markt hast du alle Möglichkeiten. Nach dem stressigen Rundgang über den Markt in La Paz musste ich denken, so geht's in dem Land zu, in dem ich lebe. Da kriegst du auch alles angeboten, nicht nur für deinen Bauch, sondern auch für deinen Geist und für deine Seele. Früher nannte man Europa und vor allem Deutschland, die Mitte Europas, das christliche Abendland, zu Recht natürlich. Da bekamst du Christus angeboten und mit dem konntest du leben und sterben. Heute weiß kaum mehr einer, mit wem man getrost leben und selig sterben kann. Wenn du behauptest, das zu wissen, wirst du schnell als Pharisäer oder Fundamentalist abgestempelt. Wer glaubt, wird selig, das kannst du noch vertreten, aber bitteschön, jeder nach seiner Fasson. Ein Meinungsforschungsinstitut behauptete kürzlich, 50% der Deutschen würden an Gott glauben. Aber wenn man der Sache auf den Grund geht, bleibt fast nur Nebel übrig. Schlagwörter, Unverbindlichkeiten, damit überstehst du keine Lebenskrise. Damit hast du in der Stunde des Todes und für die Ewigkeit nichts in der Hand. Der Evangelist Arno Backhaus stellte einmal eine Leiter in die Fußgängerzone einer deutschen Großstadt, setzte sich auf die alleroberste Sprosse und hängte sich ein Schild um den Hals mit der Aufschrift: Ich bin ein höheres Wesen. Einige schauten kurz hoch und gingen dann kopfschüttelnd weiter, andere zeigten den Vogel oder gingen schimpfend ihres Wegs. Manche blieben aber auch stehen und mussten zugeben, dass sie das auch schon gelegentlich gesagt hatten: Irgendein höheres Wesen muss es ja geben. Ein höheres Wesen ist ebenso bequem wie nutzlos. Das bleibt zwar schön auf Distanz, kann mir aber auch nicht helfen, wenn ich in Not bin und mir das Wasser bis zum Hals steht. Und ähnlich unsinnig ist es, die Natur als Gott zu bemühen. In meiner früheren Gemeinde sagten mir Leute manchmal: Herr Pfarrer, Sie sehen mich zwar nie in der Kirche, aber ich bin nicht gottlos. Ich gehe sonntags in den Wald und erlebe Gott in der Natur mit. Und da habe ich dann geantwortet: Dann passen Sie aber auf, dass Sie Gott nicht mit dem Oberförster verwechseln. Wer ist das denn, die Natur? Die Natur ist doch kein Gegenüber, mit dem ich reden kann, das meine Freuden und meine Sorgen teilen kann. Da falle ich doch ins Loch, wenn es ernst wird und dick kommt. Oft hört man auch: Wir haben doch alle einen Herrgott. Ich kann Ihnen sagen, der Herrgott ist bei den gottlosesten Leuten in. Den kann man zu der komischen Figur machen, die Schnapsleichen durch Engel ins Paradies tragen lässt. Schnaps, das war sein letztes Wort, dann trugen ihn die Englein fort. Oder die dem Pförtner Petrus erlaubt, alle in den Himmel zu lassen, weil angeblich alle so brav sind. Alle, da ist dann offenbar auch für Massenmörder wie Nero und Stalin und Hitler und Mao und die IS-Terroristen oder für die Kinderschänder und Amokläufer unserer Tage Platz. Alle, da ist dann sowieso Platz für unser einen. Der Herrgott kann doch mit mir ganz zufrieden sein, der ich ein halbwegs anständiger Mensch bin. Wenn es denn ein jüngstes Gericht und einen Himmel gibt, kann mich der Herrgott unmöglich draußen vorlassen. Ja, der Herrgott, der tut keinem weh, der ist ganz friedlich und er lässt allen Frieden. Wenn man aber auf Jesus zu sprechen kommt, wird's den Leuten plötzlich peinlich. Vom guten Menschen Jesus kann man noch reden, wie von Gandhi oder von Martin Luther King oder von Mutter Teresa, aber Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, der Heiland aller armen Sünder, nein, danke. Weh, wenn einer daherkommt und sagt: Auch du brauchst Jesus. Oder wenn einer so ein Abzeichen trägt: Jesus lebt, der ist wohl völlig übergeschnappt. Ja, wenn man nicht locker lässt und auf Jesus besteht, dass man den unbedingt braucht, zum Leben und zum Sterben und um in den Himmel zu kommen, da wird's den meisten Leuten eng. Dann herrscht natürlich die Auffassung, alle Religionen meinten im Grunde das Gleiche. Alle würden doch letztlich an denselben Gott glauben. Das kann man heute auf allen weltlichen und Gott sei's geklagt, auch auf manchen kirchlichen Kanälen hören und lesen. Hauptsache, man glaubt an wen oder was. An wen oder was scheint zweitrangig. Wie heißt es doch? Wer glaubt, wird selig. Glauben Sie das wirklich? In Dossenheim an der Badischen Bergstraße ging eine Mutter einkaufen. Ihre kleine Tochter blieb zu Hause. Als die Mutter zurückkam, fand sie das Kind tot zwischen Küche und Speisekammer legen. Was war passiert? Der Vater hatte am Vortag im Garten Pflanzen gespritzt, füllte die übrig gebliebene Spritzflüssigkeit in eine leere Limonadenflasche und stellte sie in die Speisekammer. Weil das kleine Mädchen Durst hatte, nahm es die Flasche, deren Etikett ihm vertraut war, und trank das tödliche Gift. Wer glaubt, wird selig, das kann durchaus stimmen, wie in der Flasche hätte Limonade sein können, aber es kann auch reiner Etikettenschwindel sein. Auf allen Massenmedienschienen werden heute Lügen und Halbwahrheiten über die Religionen verbreitet. Im ehemals christlichen Europa schwärmen nicht wenige von den angeblich so friedlichen asiatischen Religionen. Viele sind geradezu Dalai Lama-süchtig. Dass es in buddhistischen und hinduistischen Ländern auch massive Christenverfolgung gibt, wissen viele nicht oder sie ignorieren es. Vor allem alle asiatischen Religionen sind ausschließlich Selbsterlösungsreligionen. Da versucht der Mensch, sich selber zu retten. Christen dagegen wissen, dass sie sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen können, dass sie das Problem der Schuld und das Problem des Todes nicht lösen können, sondern einen Erlöser brauchen. Da werden Märchen verbreitet über die angeblich so glücklichen Indianer. Ich kenne seit Jahren Indianermissionare. Ein ehemaliger Konfirmand von mir arbeitet als Missionar in Brasilien unter einem Indianerstamm am Amazonas. Der und andere Indianermissionare erleben alles andere als glückliche Indianer. Indianer werden von 1000 Ängsten geplagt. Ängste vor Ahnen und Baumgeistern, vor Fels- und Bergdämonen. In den Andenländern müssen Indianer der Pachamama, der Mutter Erde, Lama-Embryos in den Boden legen, wenn sie eine kleine Hütte oder ein Häuschen bauen wollen, damit sie vor Bösem verschont bleiben. In einigen Stämmen ist noch Blutrache üblich. Besonders über den Islam herrscht große Unwissenheit, obwohl allein in Deutschland über 4 Millionen Muslime leben, deren Zahl täglich steigt. Wer sowohl den Koran als auch die Bibel gelesen hat, ich habe beides gelesen, weiß, Allah und der Vater Jesu Christi haben nichts miteinander zu tun. Mohammed, der Gründer des Islam, hat viele Menschen eigenhändig umgebracht, die sich ihm nicht anschlossen. Jesus dagegen, auf den das Christentum zurückgeht, hat sein Leben hingegeben, damit viele zum ewigen Leben kommen. Während die Bibel bezeugt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat und liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, liest man in mehreren Suren des Koran, wer behauptet, Gott hat einen Sohn, den soll man töten. Daher ist die Christenverfolgung nirgendwo schlimmer als in muslimischen Ländern, von Nordkorea abgesehen. Im Islam gibt es auch keine Heilsgewissheit. Selbst wenn man alle 5 Gebote des Islam erfüllt hat, kann man nicht sicher sein, in den Himmel zu kommen, denn Allah bindet sich nicht. Jesus dagegen hat sich binden lassen, hat sich links und rechts aus Liebe zu ihnen, zu mir vernageln lassen. Wenn man vor dem die Kniebeuge macht, hat man den Himmel als Zukunft. Die größte Chance, in den Himmel zu kommen, hat ein Muslim, wenn er im Kampf gegen die Ungläubigen stirbt. Biblisch glaubende Christen in Deutschland sind herausgefordert, die bei ihnen lebenden Muslime zu lieben und ihnen deshalb das Evangelium nicht vorzuenthalten, sondern ihnen in Wort und Tat den Sünderheiland Jesus zu bezeugen. Friedrich der Große war es, der meinte, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Damit wollte er die Preußen motivieren, um ihres Glaubens willen Verfolgte freundlich aufzunehmen. Aber die Zahl der Menschen ist kaum zu zählen, die diesen Satz missverstanden haben und durch diesen Satz um ihrer Seelenseligkeit gebracht worden sind, die sich einredeten oder einreden ließen, die Welt sei wie ein Supermarkt, auch für das religiöse Shopping. Jeder mischt sich nach eigenem Gutdünken seinen religiösen Cocktail zusammen. In unserem Land und darüber hinaus gibt es Millionen religiöser Ich-AGs. Alles ist möglich, alles scheint gleichgültig. Wenn aber alles gleichgültig ist, wird bald alles gleichgültig. Wenn ich mit dem Zug an ein Ziel kommen will und sitze im Falschen, kann ich doch nicht sagen, Hauptsache ich sitze im Zug oder den Lokführer bitten, schneller zu fahren. Da habe ich doch nur dann eine Chance, wenn es Umsteigebahnhöfe gibt, wenn der falsche Zug anhält und ich umsteige und in den richtigen Zug einsteige. Jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Nicht wahr, das klingt sehr tolerant, aber dieses Toleranzverständnis stammt nicht aus der Bibel. Die ist nämlich in einem bestimmten Sinn intolerant, allerdings zu unseren Gunsten, nicht um uns zu ärgern. Da wird klargestellt, dass nicht alle an den gleichen Gott glauben, sondern dass es nur einen wahren, lebendigen Gott gibt, dem gegenüber alle Götter und Götzen der Völker nichts sind. Da muss man wählen zwischen dem lebendigen Gott und den Göttern und Götzen der Religionen, zwischen Jesus und allen anderen. Und zwar deshalb, weil Gott seine Menschenkinder wie ein Vater liebt. Wenn sie ihr Kind lieben, ist es ihnen nicht egal, wann es abends nach Hause kommt und in welchem Milieu es sich aufhält. Und Gott liebt seine Kinder. Gott gönnt uns nicht, dass wir auf uns selber hereinfallen und uns törichterweise für die letzte Instanz halten. Gott möchte auch nicht, dass wir ein Chamäleon des Zeitgeistes werden, der heute so und morgen anders tönt. Und Gott möchte schon gar nicht, dass wir Satan, seinem Gegenspieler, auf den Leim gehen. Gott gönnt uns nur das Beste. Und darum sagt er, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Darum stellt Jesus so unüberbietbar klar fest, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, es sei denn durch mich. Jesus hat nicht gesagt, ich bin ein Weg unter vielen anderen Wegen nach dem Motto, alle Wege führen nach Rom. Er hat nicht gesagt, ich bin ein Teil der Wahrheit. Alle anderen Religionen sind auch Teilwahrheiten. Nein, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dass wir uns nicht missverstehen, die deutliche Sprache der Bibel rechtfertigt keine Kreuzzüge und keine Scheiterhaufen und Ähnliches, wo so etwas stattgefunden hat oder stattfindet, ist es immer wieder die Heilige Schrift. Denn das Motiv des dreieinigen Gottes und seiner Boten ist die Liebe. Und die Liebe zwingt nicht, sonst würde sie aufhören, die Liebe zu sein. Aber ebenso wenig kann die Liebe den einzigen Weg zu Gott und zum ewigen Leben verschweigen, ohne aufzuhören, Liebe zu sein. Jeder nach seiner Fasson, ja, nach seiner groß geschrieben. Wer glaubt, wird selig. Ja, wer Jesus glaubt. Wer für alles offen ist, nein, nur wer sein Herz für Jesus öffnet. Und dafür gibt es gute Gründe, die man als denkbereiter Mensch verstehen kann. Denn die Ausgangslage für uns Menschen ist die, Gott ist unsichtbar. Man kann als Mensch von sich aus auf Gott schließen, aber man kann nichts Sicheres über Gott wissen. Genau das haben wir in den Religionen der Vergangenheit und der Gegenwart vor uns. Da begegnen uns menschliche Mutmaßungen über Gott. Unsere germanischen Vorfahren zum Beispiel sahen Blitze zucken und hörten Donner grollen. Da sie selber weder Blitze noch Donner machen konnten, schlossen sie auf einen dafür verantwortlichen Gott, dem sie den Namen Donar gaben. Das erinnert uns der Wochentag Donnerstag. Die Religionen sind vorletzte Antworten auf die letzten Fragen nach dem Woher, dem Wohin, Wozu des Lebens. Die Religionen sind die ausgestreckte Hand des Menschen nach Gott. Und es gibt nur eine Möglichkeit, etwas Sicheres von Gott zu wissen. Wenn Gott von seiner Seite die Unsichtbarkeit durchbricht und auf uns Menschen zukommt, von diesem Wunder erzählt die Bibel und nur die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite. Der eine wahre Gott hat sich hörbar und sichtbar gemacht, am allerklarsten in seinem Sohn. Die Bibel enthält die letztgültigen Antworten auf die entscheidenden Fragen nach dem Woher und Wohin und Wozu des Lebens. Die Bibel spricht von der ausgestreckten Hand Gottes nach dem Menschen. Jesus, der als einziger von sich sagen kann, vom Himmel hoch, da komme ich her. Der als einziger Gott gesehen hat und kennt, der als einziger behaupten kann, wer mich sieht, sieht Gott den Vater. Dieser Jesus klärt uns darüber auf, wer und wie Gott ist. Gott ist, versichert Jesus, wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der wartet sehnsüchtig auf die Heimkehr seines davongelaufenen Jungen. Er steht in der Tür und hält Ausschau nach seinem Kind, das ihm davongelaufen ist. Wir, Sie und ich, wir sind ohne Ausnahme Gottes verlorene Söhne und Töchter, es sei denn, wir sind schon bewusst in die offenen Vaterarme Gottes gelaufen. Wir alle sind am Doppelgebot der Liebe schuldig geworden. Wir haben weder von Kindesbeinen an Gott geliebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen unseren Kräften, noch haben wir von Kindesbeinen an alle unsere Nächsten geliebt wie uns selbst. Und nun ist das die frohe Botschaft, nun ist das die gute Nachricht. Jesus hat unsere vertikalen und unsere horizontalen Sünden am Längsbalken und am Querbalken des Kreuzes auf sich genommen. Nur Jesus kann auslöffeln, was Menschen Gott und einander eingebrockt haben und einbrocken. Hören Sie dazu folgende Geschichte. Eines Tages fällt ein Mensch, der durch die Wüste geht, in eine Grube und verletzt sich schwer. Da kommt Buddha vorbei und sagt, versenke dich in dich selbst, dass wir dir helfen, und geht weiter. Nach einer Weile erscheint Konfuzius am Rand der Grube, sieht den Unglücklichen und spottet, hör auf zu schreien, du bist selber schuld an deiner misslichen Lage. Hättest du besser auf den Weg geachtet, wärst du nicht in die Grube gefallen. Raschen Schrittes macht sich Konfuzius davon. Stunden später kommt Mohammed an die Unglücksstelle, schaut in die Grube hinab, legt den Finger auf den Mund und sagt, pst, sei leise. Dass du da unten liegst, ist Kismet. Füge dich in den Willen Allahs. Mohammed bleibt noch kurz stehen, dann geht auch er seines Wegs. Am nächsten Morgen findet Karl Marx den Unglücklichen. Du armer Kerl, sagt er aufgebracht. Du liegst unschuldig da unten. Die Behörden hätten die Grube mit einem Geländer sichern müssen. Da siehst du, wie unfähig die kapitalistische Gesellschaft ist. Ich verspreche dir, wir werden die Verhältnisse ändern, wenn nicht friedlich, dann mit Gewalt. Laut vor sich hinschimpfend setzt Karl Marx seinen Weg durch die Wüste fort. Und schließlich nähert sich Jesus. Als er den Schwerverletzten in der Grube entdeckt, packt ihn das Mitleid. Er legt sein Obergewand ab und steigt in die Grube, dabei reißt er sich die Arme und den Rücken wund. Am Boden angekommen, reinigt er die Wunden des Verunglückten vom Schmutz, verbindet sie, legt ihn behutsam über seine Schulter und trägt ihn aus der Grube. Dann versorgt er ihn mit Wasser und Nahrung. Als er ganz genesen ist, nimmt Jesus den Geretteten an die Hand und führt ihn durch die Wüste nach Hause. Es geht keiner über die Erde, der selig werden könnte, ohne sein Leben persönlich und konkret Jesus anzuvertrauen. Mancher zögert oder fürchtet sich sogar, in Jesus einfach Vertrauen zu investieren. Aber ohne Vertrauen zu investieren, erfährt man nicht, ob der andere vertrauenswürdig ist. Wenn ich aber durch das Vertrauen, das ich in Jesus investiere, merke, dass Jesus vertrauenswürdig ist, kann ich ihm immer kühner vertrauen und mache eine Glaubenserfahrung nach der anderen. Manche sagen, ich kann nicht glauben. Mir fehlt die religiöse Antenne. Das wird aber am Tag nach allen Tagen keinem abgenommen. Gott wird einen solchen Menschen in sein Leben zurückschauen lassen und ihm zeigen, wie vielen und wie vielem er täglich vertraut hat. Er hatte die Fähigkeit zu vertrauen. Manche sagen es auch so, nach all dem Schweren, das ich erlebt habe, kann ich nicht oder kann ich nicht mehr glauben. Aber auch dieses jüngsten Gericht keinen Bestand haben. Gott wird solchen Menschen andere Menschen zeigen, die noch viel Schwereres erlebt haben und sich gerade deshalb an Gott gehalten und gehängt haben und seine Nähe erfahren haben. Was könnte uns also abhalten, ein Jünger, eine Jüngerin Jesu zu werden? Die Furcht, unser Glaube könnte zu klein sein, zu schwach, macht nichts. Es ist der Glaube an einen starken Herrn. Jesus hat seinen Jüngern nicht gesagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Berg, könntet ihr ein Senfkorn versetzen, sondern Jesus hat gesagt, wenn ihr Glauben hättet, nur so klein wie ein Senfkorn, könntet ihr Berge versetzen. Öffnen wir also unser Herz erstmals oder auch wieder ganz neu für Jesus. Öffnen wir unser Herz heute Abend. Denn der allein selig machende Glaube ist keine Privatsache und keine Ansichtssache, noch keine Geschmackssache, sondern eine Eilsache. Ich lade ein zum Gebet. Jesus, danke, dass du da bist, dass du uns hörst und siehst und um uns weißt. Danke, dass du uns liebst, obwohl du uns kennst. Du hast den herrlichen Himmel verlassen und gegen unser irdisches Jammertal eingetauscht, damit wir in den Himmel kommen können. Du hast alles auf dich genommen und hinweggetragen, was zwischen uns und Gott steht. Danke, dass wir einfach zu dir kommen können, wie wir sind. Nimm uns an und übernimm die Regie unseres Lebens. Bewahre uns bitte davor, dass wir unser Herz an falsche Götter und Götzen hängen. Wir wollen uns an dich halten und an dich hängen, wie die Reben am Weinstock hängen. Schenk uns deinen Heiligen Geist, damit er unser Gedächtnis stärkt und wir nicht vergessen, was wir heute Abend gehört haben. Und nun bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Lass uns in der Nacht, die vor uns liegt, schlafen im Frieden unter deinem Schutz. In deine Hände befehlen wir uns und alle unsere Leben, nah und fern. Amen.